Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag an diesem Tag. Diesmal wird es um Linux auf dem Switch gehen. Und ich gebe das Wort an Benedikt Brenner.
Guten Tag, Benedikt Brenner mein Name. Üblicherweise Katze genannt. Wer mich als Katze kennt, gerne bei Katze bleiben. So, mein heutiger Vortrag ist Linux auf dem Switch. Aber erstmal ein kurzes Intro. Ich bin jetzt seit ungefähr 2016 beruflicher Systemadministrator tätig. Und bei Linux insgesamt seit ein bisschen mehr als 10 Jahren mittlerweile. Ich komme aus sowohl der Dev- als auch der Ops-Welt. Dev eher im privaten Umfeld mit Rust, C und Shell. Im SIS-administrativen Feld schon jetzt seit insgesamt nun durch 8 Jahren mit Linux, Containern, Puppet, Ansible, was man halt so findet. Und ins Netzwerk hatte ich tatsächlich so rund 2020 meinen relativ heftigen Einstieg, als ich einmal IPv6 ausgerollt habe. Und seitdem ist IPv6 auch so mitunter ein größeres Steckenpferd von mir. Und bin jetzt auch in den letzten paar Jahren in den Bereich Routing relativ gut mit eingestiegen. Zum Bereich HPC, in dem ich auch ziemlich viel tätig bin jetzt in letzter Zeit, hauptsächlich halt durch meinen aktuellen Job, da komme ich gleich zu, ist generell mal so eine Beschreibung von HPC für alle. HPC heißt teure Server, heißt aber auch oftmals so eher 1-2 Racks von Servern, nicht ein ganzes Rechenzentrum voll Servern. Das heißt, gerade wenn es um Netzwerk geht, heißt das eher so 2 Racks hin, 2 Switches dazu, MLAG dazwischen und dann ist es fertig, weil mehr braucht man nicht, wenn man 2 Racks hat. Das heißt allerdings auch, dass gerade da noch ein bisschen, ich sag mal, Aufholbedarf im Punkt Netzwerk ist gegenüber Cloud-Betrieb, da komme ich im Detail nicht mal dazu. HPC-Software heißt auch üblicherweise eher in Richtung Hardware, das heißt Slurm drauf für Jobmanagement und dann noch ein bisschen Storage dazu, also je nachdem, was Kunden dann tatsächlich benötigen, eher mehr Redundanz oder mehr Performance. Und dann noch SSSD dazu, damit man sich in die Authentifizierung des Kunden nicht mit einhängt und das war es dann effektiv schon an Software. Zum Thema der HPC-User, also man hat üblicherweise mit Wissenschaftlern zu tun, das heißt, das sind jetzt nicht die allerbesten Coder, möchte ich sagen, aber sie können coden, heißt aber auch, man hat öfter mal mit Skripts zu tun, die vor 8 Jahren mal von jemandem geschrieben wurden, die entsprechend durch Python 2 oder ähnliches sind und naja, also da gibt es ein paar Punkte, die im HPC ein bisschen besonders sind, aber an sich heißt das, wir bringen relativ viel Anwendungserfahrung auch mit und da komme ich gleich zum Punkt, was Menster-IT an der Stelle macht. Dann können wir nämlich Menster-IT ausklammern für den kompletten Rest der Präsentation. Wir haben so die Expertise im Bereich der Server-Hardware, das heißt, wir zählen die PCI-Lanes und stellen sicher, dass sobald die Grafikkarten im Server sind, die Grafikkarten auch funktionieren beispielsweise. Im Punkt Storage reden wir halt drüber Redundanz oder Performance und packen dann das passende Dateisystem drauf, damit auch das, was gewünscht ist, da ist. Und gerade im Punkt Netzwerk ist das bei uns eher in Richtung Hardware auch oft mit, wollen wir das Single Mode oder Multimode verlegen, reichen die RC-Kabel, wie was soll da genau gemacht werden. Und so besondere Punkte wie, kann man überhaupt auf jedem Port von einem Switch ein Breakout-Kabel anstecken, beziehungsweise kann man den Port splitten dafür oder nicht. Das sind so ein paar Sachen, die gerade im Punkt Hardware sehr relevant sind. Aber Software ist halt nicht viel dort, weil üblicherweise ist es halt Link-Layer einfach im HPC. Aber da geht die Reise auch eher in Richtung Cloud, weil halt potenziell ein bisschen mehr dazu kommt. Ansonsten machen wir durch Beratung, Automatisierung und wir übergeben einfach keinen Cluster ohne Schulung, weil die User müssen damit zurechtkommen, beziehungsweise die Admins, die später administrieren sollten, im Idealfall nicht wir alleine sein. Wir wollen da kein Single-Point-of-Failure sein. So, damit sind wir da durch. Das heißt, worum geht es in einem Talk so groß? Die Switch-Software, mal im Überblick, Vor- und Nachteile der Switch-Software, die es so generell gibt. Und dann die Switch-Betriebssysteme, insbesondere die Open-Source-Betriebssysteme, noch einige Details zum Unterbau dann tatsächlich. Disclaimer, beruflich haben wir relativ enge Kooperation mit früher Mellanox, jetzt Nvidia. Das heißt, es wird sehr viel Nvidia-flavored sein. Das heißt aber nicht, dass es exklusiv auf Nvidia-Sachen zutrifft. Wie erwähnt, ich bin relativ viel im SIS-administrativen Bereich tätig, das heißt, es ist alles, was in Richtung Entwicklung geht, gerade wenn es um Sachen in Bezug auf DPDK oder ähnliches geht, eher aus der SIS-Admin-Perspektive als aus der Developer-Perspektive. Für Development ist das nochmal ein Punkt, da würde ich jeden, den das interessiert, mich mal dazu, die sich dafür begeistern lassen, euch gerne empfehlen, schaut euch dann mal ein paar mehr Ressourcen an. Es gibt da auf jeden Fall mehr und es geht sehr weit in die Tiefe. Ja, und wie gesagt, der HPC-Bereich, das heißt, üblicherweise ist das Spielzeug, mit dem ich arbeite, eher so im Bereich von nicht 10 Gigabit, sondern eher so 100 bis 400 Gigabit. Ich freue mich auf die ersten 800 Gigabit, mit denen ich demnächst arbeiten können dürfte eventuell, aber nur damit da so eine Größenordnung mal dabei ist. So, dann generell Switches. Was verstehen wir hier in einem Talk unter Switch? Das sollte mehr als zwei Ports haben, sonst ist es ein Durchlauferhitzer, kein Switch. Switches machen üblicherweise Link-Layer, dass die mittlerweile mehr machen, ist nicht eine andere Geschichte. Die machen jetzt oft mehr, aber das Minimum für einen Switch ist Link-Layer. Also. Und für Switches ganz relevant ist es Hardware für Offloading drin. Das ist eventuell nicht bei jedem Router drin, gerade wenn man an so einen Router, wie man zu Hause hat, denkt. Also eine Fritzbox oder ähnliches hat halt nicht zwangsläufig die beste Hardware fürs Offloading. Aber bei Switches ist das durchaus ein relevanter Punkt. Da euch die Abgrenzung zum Router, gerade wenn, also Namen sind Schall und Rauch, was für euch ein Router ist, ist was anderes als für mich ein Router ist. Aber generell, wenn ich Router höre, denke ich an die Low-End-Geräte oder an die High-End-Geräte, die dafür gedacht sind, sehr, sehr, sehr große Routing-Tabellen zu halten, die entsprechend ein Switch mit mehr Routing-Kapazität sind und dementsprechend dann plötzlich 10-mal so viel kosten. Out of scope für den Talk, genauso wie die Low-End-Geräte, die sind auch out of scope. Da auch direkter Punkt, warum spreche ich hier nicht großartig über OpenWRT? Weil OpenWRT, was die Hardware-Integration angeht, halt gegenüber den Systemen, die ich vorstellen werde, relativ weit hinten liegt. Es spielt halt auf einer Liga von, es ist ein reguläres, natives Vanilla Linux. Das Userland ist ein bisschen abgespeckt, aber es ist ein Vanilla Linux. Da euch noch die Referenz auf den CRS 305, den Leute mal dazu bewegt, also den Microtik CRS 305, da komme ich noch zu, den Leute mal dazu bewegt haben, OpenWRT zu machen, da sind halt einfach keine Ports dran, weil die Treiber fehlen, weil Hardware-Offloading und die Hardware-Integration fehlt. Und manchmal nebenbei die Aussage, wenn es langsam mal Echtzeit ist, ist es für uns im HPC-Bereich halt einfach witzlos, das zu benutzen. Wenn ich an einem Port zwei 10G-Links dranhänge und 10G darauf spreche und der Switch zusammenbricht oder ich plötzlich nur 5G rauskriege, ist es nicht relevant. So, managed, prinzipiell jeder Switch, der managed ist, hat hat Internet-Layer. Mindestens für die Oberfläche bzw. für die Management-Fähigkeit. Das ist einfach. Übliche Features sind dann so LRCP, VLAN, RSTP oder andere Spanning Tree Protokolle. Üblicherweise findet man auch nicht IGMP, Quality of Service oder ACLs für Mac-Filter oder ähnliches. Und im Enterprise-Bereich findet man ganz viele andere Dinge durch. Also da komme ich gleich mal. So eine kurze Übersicht. Ich gehe gleich auf jeden Switch nicht mal einzeln ein, welche Switches ich in letzter Zeit so in der Hand hatte, über die ich etwas sagen kann. Das ist keine vollständige Liste, aber es gibt so groben Überblick, dass es halt ein paar mehr Hersteller sind als nur. An der Stelle auch Mellanox Nvidia, ein Platzhalter-Switch, einer, der sich relativ gut verteilt aktuell, aber Platzhalter-Switch, weil wir damit relativ viele Switches zu tun hatten. Und sie sind im Ende auch alle mehr oder weniger das Gleiche. So, Unmanaged Switches, effektiv, sie machen Ethernet, sie sind Link-Layer von einem Port zum nächsten, möchten bei euch ein bisschen MAC-Address-Learning, das war's. Der QNAP, es ist, da sind wir schon im 10G-Bereich, also alle Switches, die ich aufgezählt hatte, haben mindestens 10G. Man findet dort die üblichen Features, also eine Web-UI, LRCP, IGMP, Snooping, VLAN und RSTP. Das war's dann aber auch eigentlich schon an einem Switch. Was der Switch unten drunter hat, kommen wir nicht zu. Ähnlichen TP-Link. Der TP-Link TLSG3421X, ich werde die Modellnummer nicht mehr vorlesen, hat viele Management-Features. Heißt, alles, was Link-Layer ist, kann er effektiv. Und wenn es um irgendetwas geht, was über Link-Layer ist, kann er es nicht. So grobe Faustregel. Der Switch ist echt nett, wenn man Link-Layer macht. Dann hört es halt auf. Ja. Der Supermicro, mein Chef würde eventuell gleich lachen, wir haben ihn auf Arbeit, er ist super, solange bis man einmal in eine Web-UI klickt und er plötzlich sagt, jetzt starte ich mal neu. kein Witz, das Ding startet neu und dann braucht es 15 Minuten, dann ist alles wieder da. Und das kaputt durchgestrichen mit einem potenziellen alle Features aufgrund dessen, dass dort tatsächlich eine Uni läuft und da komme ich dann später nicht mehr zu. Der Mikrotik 305, sehr schlankes, kleines Ding, 4x SFP, einmal Management-Port, hat fancy Features, kommen wir beim RouterOS nicht mal drauf. Es kann sehr viel, was andere Dinge nicht können, weil es halt ein Cloud-Router-Switch ist, wie MyCritic das nennt. Heißt aber auch, es kann potenziell, wenn man mehr als Link-Layer macht, ziemlich langsam werden. Ähnlich der CRS-326, der hat allerdings ein bisschen mehr Power. Gleiches Ding mit mehr Ports. Und dann das Platzhalterprodukt NVIDIA. Das hat viele Ports und kann mehr oder weniger alles, was man so haben möchte. Also wirklich alles. So, die Feature-Sets. Was haben wir denn so an Feature-Sets? Worüber wollen wir sprechen? Der Talk war angepriesen mit, angefangen bei proprietären Systemen, basierend auf GNU-Linux-Ansätze von Docker OCI, offenen Switch-Distributionen, bis hin zu nativen Linux-Treibern, die sich in den letzten Jahren im Linux-Umfeld, Netzwerkumfeld viel getan. DPDK, SwitchDev, Sonic, Cumulus, Docker, OCR, Switches. Wir schauen uns einmal an, was es gibt, wie es sich bedient, welche Vorteile es bringt und wo die Reise hingeht. Heißt, wir verlieren ein paar Worte über die proprietären Systeme durch, wir verlieren auch ein paar Worte über die proprietären GNU-Linux-Systeme. So ekelhaft, wie sich das Wort anhört. Wir sprechen auch über Docker und OCI. DPDK, beziehungsweise an der Stelle euch NVIDIA Docker kurz angeschnitten. Uni, offene Switch-Distribution und die nativen Linux-Treiber. Am Ende gibt es dann mal so einen kurzen Ausblick, was wir erwarten, was in den nächsten paar Jahren sich im Netzwerkumfeld durchtun wird. So, proprietäre Systeme, sie können Switching. Das war es meistens auch schon, was das angeht. Link-Layer, darauf noch ein bisschen mehr Link-Layer für VLANs, LACP. Es gibt so ein paar Sachen, die herstellerspezifische Bezeichnungen für gleiche Features haben. Gerade im Bereich LACP haben Hersteller gerne mal ein paar Bezeichnungen, wo man die richtige finden muss für das, was man eigentlich haben möchte. Weil das halt in der Standardwelt und in der wir haben mal selber was dafür gemacht, bevor es einen Standard gab. Und dann haben wir den Standard implementiert und jetzt muss das aber beides kompatibel bleiben. Haben Hersteller manchmal ein paar Eigenheiten. Dann gibt es ein paar ganz eigene Standards wie MLAG, die halt keinem Standard entsprechen. An der Stelle eine gute Anekdote für die, wir haben da, also man kann relativ selten debuggen auf proprietären Systemen, also die wirklich vollständig proprietären Systeme. Da gibt es teilweise noch ein paar Logs, aber wenn die Logs nichts ausspucken, dann hat man halt nichts. Gute Anekdote dafür ist der TP-Link, den ich vorher genannt habe. LACP eingerichtet, auf einem Port getestet, läuft, auf drei Ports neu zusätzlich eingerichtet, läuft, aber der erste Port funktioniert irgendwie nicht. Bis sich dann nach ein paar Stunden rumprobieren herausgestellt hat, ja, der erste Port, den ich zuerst eingerichtet hatte, habe ich zwar die gleichen Optionen gesetzt, aber in andere Reihenfolge. Und der Switch intern so, die Reihenfolge ist anders, du hast die Ports anders konfiguriert, ich nehme die nicht ins LACP auf. Kein Debugging möglich, kein Source Code da, kann man halt nicht viel machen. Und was das Monitoring angeht, geht es ähnlich. Ist ein Savix-Agent da? Ist ein Prometheus-Exporter da? Wenn der Hersteller den liefert, super. Ansonsten, ne? SNMP ist zum Glück quasi immer da, aber wenn man SNMP nutzt für Monitoring und sowas wie Prometheus gewohnt ist, dann fehlen einem vielleicht so Dinge wie Histogramme für, ich hätte gerne Paketgrößen mal auch ungefähr abgeschätzt, so welche Paketgrößen kommen da an. Das sind so Sachen, die halt eben bei einem proprietären Switch gar nicht möglich sind, effektiv. Bei proprietären GNU-Linux-Systemen, da gibt es dann tatsächlich schon die ersten paar Beispiele. Bei RouterOS sieht man es relativ einfach, wenn man in vorn mal einen Stack-Trace davon sieht, sieht man, dass das Ding tatsächlich auch nativ SwitchDev unten drunter benutzt. Bei Onyx, sobald man das Ding ansteckt, auf die serielle Konsole schaut und startet, sieht man, dass dann System debootet. Und QNAP ist ein etwas besonderer Fall, sobald man da die serielle Konsole benutzt und sich das Standardpasswort von Reddit zieht. Ja, da kriegt man das Standardpasswort her. Sieht man, dass da drauf ein Lady Linux läuft. Wer Lady Linux nicht kennt, ist es der ehemalige Fork von OpenWrt, der wieder gemerged wurde. Da drauf läuft Arisand ISS. Heißt, eine große Binary, die irgendwie quasi den ganzen RAM schluckt, neben, da ist noch ein bisschen WebUI, aber die WebUI auf dem Ding ist nicht groß, ist da halt wirklich ein riesiger Block drauf. Der läuft. der bietet eine Cisco-eske CLI an. Und in der kann man natürlich ein paar Dinge konfigurieren. Viele Features hat das Ding eh nicht. Aber es ist effektiv, dann plötzlich Linux als Applikationsplattform, als Runtime für das, was die Hersteller shippen. Da ist nicht viel Linux drin, außer halt, es muss vielleicht durch die Web-UI machen. Das ist tatsächlich der Hauptanwendungsfall für proprietäre GNU-Linux-Systeme, den ich üblicherweise so auf Switches sehe. Weil Hersteller sagen halt, die Treiber wollen wir nicht öffentlich machen oder wir haben eine Intellectual Property drin, das wir nicht veröffentlichen dürfen. Der Klassiker, wie Nvidia mit seinen GPU-Treibern ja sehr lange Zeit rumlief mit, wir können die nicht veröffentlichen, sonst könnten Leute ja darauf schließen, wie die Hardware aufgebaut ist, wenn sie die Treiber sehen. So. Wir sind hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen, wir wissen alle, dass das irgendwie ein bisschen Mist ist, aber ja. In der Regel hat man dann meistens allerdings auch keinen Zugriff auf das Linux drunter, um sich das mal anzusehen. Ansonsten wäre das ein bisschen desillusionierend für viele. Oft ist auch nicht mal ein GNU. Also wenn man so ein kleines Embedded-System hat, gerade die MicroTik-Geräte haben üblicherweise 32 MB Speicher, Flash-Speicher, 500 MB RAM, aber 32 MB Flash-Speicher. Dementsprechend passt da nicht viel drauf, dann ist meistens kein GNU drauf, eventuell nicht ein Busybox. Ja, Docker OCI, RootOS ist da mitunter tatsächlich auch eines im Consumer-Bereich, mit dem man das nicht machen kann. Nvidia Onyx ist eins von den großen Dingen, mit dem man das gerne mal macht, weil da auch ein bisschen mehr Leistung in den Switches drin ist. Man könnte damit jetzt Edge Computing machen. Also direkt auf dem Switch, der nahe am Kunden steht, schon Dinge drauf machen, aber üblicherweise hat so ein Switch nicht viel Leistung. Und wenn der viel Leistung hat, dann braucht man die Leistung üblicherweise für den Switch selber. Also dafür eignet es sich nicht so gut. Allerdings für die programmatische Interaktion mit der Fabric, großartig. Also sowas machen wie, wir könnten da ja einen HTTP-Server draufpacken, der dann selber intern mit dem Switch spricht, um auf dem Switch Dinge zu machen, wenn da Dinge auf dem HTTP-Layer passieren. Oder wir packen das Ding an RabbitMQ dran. Das ist natürlich für eine ganz andere Geschichte, weil dann kann man plötzlich einen Switch, der selber nicht besonders schlau ist, weil es halt ein proprietäres Ding ist und man da nicht viel dran machen kann, kann man dem Ding aber wiederum beibringen, Dinge zu tun, so wie man selber das möchte. Das kann man einerseits halt wirklich für programmatische Interaktion benutzen oder die Augmentierung von bestehenden Features. Also gerade mit so einer SSH-Verbindung baut sich relativ langsam auf im Vergleich zu so einem HTTP-Call. Man könnte da jetzt durch Authentifizierung reinpacken mit Basic Auth oder vielleicht MTLS oder sowas in die Richtung. Dann hat man eigentlich schon ein relativ breites Feature-Set, das man damit abdecken kann, wenn man die internen Switch-Optionen damit beeinflussen kann. Wenn man sich Hetzner zum Beispiel ansieht, die haben ja den MAC-Adressfilter in ihrer Infrastructure-as-a-Service-Plattform. Im Sinne von, wenn man eine Bridge auf das externe Interface legt und da VMs dranhängt, sollte man diese MAC-Adressen euch irgendwo in der Web-UI hinterlegen, damit die nicht weggeblockt werden. Wer es kennt, kennt es. Wer es nicht kennt, da gibt es sowas. Das könnte man damit relativ gut umsetzen, weil auf dem Switch selber, wenn der Switch das nicht nativ, weil es ein Linux ist oder ähnliches, selber machen kann, dann könnte man das da drauf machen. Also das ist ein Anwendungsfall. Die andere Variante wäre, ich habe da so ein extra BGP-Ding, eVPN, wer es kennt, macht ein paar mehr Dinge als einfach nur IP-Adressen über BGP austauschen. Wenn man das jetzt in so einem älteren Switch, der das noch nicht nativ kann, reinbringen möchte, könnte man das ja in einem Container laufen lassen. Monitoring an der Stelle würde ich in vielen Fällen von abraten, weil ja, es geht, aber die Metriken, die man erfasst, sind halt die des Containers. Wenn da solche C-Groups rundherum sind, kriegt man vielleicht durch den Disk-Space-Verbrauch, man kriegt vielleicht durch die Memory-Usage und die CPU-Auslastung, aber dann hört es halt auf, weil, da komme ich gleich bei TCP damit dazu, Netzwerk-Traffic darüber einsammeln ist nicht ganz so. Gerade auch TCP-Dump. Man stelle sich vor, man hat so einen Switch, der hat einen Switch-Chip, in dem das Hardware-Offloading ist. Und das ist jetzt ein 400-Gigabit-Switch. Und auf diesem 400-Gigabit-Switch, man stelle sich vor, könnte man jetzt TCP-Dump anmachen im Promiscuous-Mode und würde die 400-Gigabit plötzlich durch die CPU schieben. Der Switch wäre halt von, ich drücke Enter, auf den nächsten Moment weg. Ist nicht so. Also gerade Netzwerk-Traffic erfassen ist in einem Container halt nicht. Da gibt es dann so den Gap-Fill dazwischen, wenn man ja durch Software hat und nicht Hardware und man hat auch nicht ein vollständiges System, gibt es durch DPDK bzw. im NVIDIA-Bereich NVIDIA Docker. DPDK ist effektiv Fuse für Netzwerkkabel. Also ich schiebe all meinen Netzwerktraffic anstatt über die regulären Linux-Kernel-Treiber an eine User-Space-Applikation. Wie mache ich dann euch nicht, ich warte darauf, dass der Kernel mir sagt, dass da was da ist, sondern die läuft dann im Spinlock, damit auch ja möglichst keine Queue notwendig ist oder die Queue möglichst klein bleibt. Das heißt, man hat quasi immer einen Kern voll ausgelastet. Wenn ihr irgendwo seht, dass auf einem Switch oder ähnlichem Gerät ein Kern voll ausgelastet ist, dann läuft wahrscheinlich DPDK drauf oder etwas, das DPDK nutzt. An sich ist DPDK ein Framework, API-Ding, also kann man gegen linken, mehr oder weniger. Nutzer davon sind zum Beispiel FDIOs, VPP. Komme ich nicht mal ein bisschen genauer gleich zu. NVIDIA Docker hingegen ist auch ein API-Framework, aber es läuft halt nicht im User-Space und tut dort Dinge und macht Polling, sondern anders als DPDK wird das Endergebnis von Docker in die Hardware reingeschoben. Wir kennen das zum Beispiel bei DPUs dann, also die integrierten PCI-Karten mit einem Armboard drauf, die effektiven Switch sind, die man sich in den Server reinschiebt. Der Switch spricht dann plötzlich PCI mit dem Server und reicht ein virtuelles Device durch. Sehr angenehme Sache, wenn man übrigens Infrastructure as a Service macht, wenn man dann plötzlich ein virtuelles Netzwerkdevice durchreicht, aber selber sich um das LACP kümmern kann, weil das außerhalb von einem Customer-Bereich ist. Dementsprechend man sich selber um das Netzwerk kümmert und der Kunde sich nicht um LACP kümmern muss. Das spart ein paar Kopfschmerzen an einigen Stellen. Plus, es verschiebt das Zeug ein bisschen näher an den Kunden. Das heißt, man kann dann plötzlich auch ein bisschen mehr Routing machen, weil man nicht auf einzelnen Ports und so weiter. VPP an der Stelle auch mal zum Beispiel. VPP macht Vector Processing. Also es macht effektiv einmal ganz viele Pakete lesen, dann alle Pakete ersten Schritt bearbeiten, zweiten Schritt bearbeiten, dritten Schritt bearbeiten, jeweils für alle Pakete. Das macht es unglaublich viel schneller, weil es zum Beispiel die CPU-Caches voll ausnutzen kann, weil halt nicht bei jedem Paket, jetzt mache ich das, jetzt muss ich auf das andere wechseln, deswegen alle meine Caches quasi wegsterben. Dann muss ich das nächste machen, das sterben wieder alle Caches weg und dann das gleiche von vorne für das nächste Paket, sondern es macht das halt alles für eine Gruppe Pakete, nächste Gruppe Pakete, nächste Gruppe Pakete. Wie man aber daran schon merkt, die Optimierung an der Stelle ist schon ziemlich low level. Man muss schon ziemlich tief in die Tasche greifen, wenn man an der Stelle Performance noch ein bisschen mehr rausholen möchte. Hat aber den Vorteil, es ist alles in Software. Wenn ich was machen möchte, kann ich es machen, weil es ist Software. Es ist nicht mehr an Hardware gebunden, ich kann es einfach machen. Meine einzigen Grenzen sind Performance-Grenzen. An der Stelle zum Beispiel PCI. Da sind wir halt bei 250 Gigabit aktuell bei PCI 4 auf 16 Lanes. Mehr wird das halt nicht, weil mehr kriege ich nicht an die CPU durch. Plus CPUs, wenn ich Glück habe, kann ich meine Sache noch ein bisschen parallelisieren. Wenn ich sowas wie Stateful Packet Inspection mache, kann ich es eventuell nicht mehr parallelisieren, weil dann muss ich ja State mitschieben und dann, Also man kann dadurch ein bisschen tricksen, um mehr rauszuholen. Eventuell hat man halt einfach einen Use Case, bei dem das nicht sinnvoll möglich ist. So, dann kommen wir zu ONI. ONI ist quasi die Vorbereitungsfolie für die offenen Switch-Distributionen. Cumulus hatte irgendwann mal ein Netzwerkbetriebssystem, da kommen wir gleich zu. Und das wollten sie booten. Das wollten sie aber möglichst so booten, dass man es auch installieren kann, updaten kann und im Idealfall sogar zwei Installationsdots hat, sodass man es updaten kann und wenn es nicht funktioniert, die alte Version booten kann. Also, ihr könnt es euch tatsächlich vorstellen wie ein fancy Grub mit einer Rescue Shell dran. Es ist auch mehr oder weniger ein Fancy Grub mit der Rescue Shell dran. Die Rescue Shell ist ein Busybox und ein Dropbear, damit man per SSH draufkommt und dann kann man im Hintergrund tatsächlich, wenn das Ding mal wirklich nicht booten kann, den Switch neu verwalten, tatsächlich Dinge prüfen, schauen, ob die Hardware in Ordnung ist und dann im Zweifelsfall ein neues Betriebssystem draufpacken. Es ist ein sehr fancy Deinstaller-Installer für Betriebssysteme. Es ist eine genormte Umgebung. Und sobald ein Hersteller sagt, wir wollen Cumulus, heißt das auch, sie müssen ONI machen. Und das heißt, sobald ein Hersteller sagt, wir wollen in die Richtung Open Source gehen, müssen wir dem User die Möglichkeit geben, andere Systeme zu installieren. Das heißt, ONI ist insgesamt aus meiner Sicht ein gutes Ding für die Open Source Welt, weil sobald ONI drauf ist, heißt das, User haben die Wahl, was sie installieren. Ursprünglich, wie gesagt, kommt es von Cumulus Networks und da ist euch der vor kurz angeschnittene USB-Slot recht nützlich. Der ist an einer anderen Stelle noch viel nützlicher, aber damit kann man halt einfach Dinge per USB noch mal installieren. Ja. Die Installation ist übrigens sehr nett. Wer mit Uni schon mal gearbeitet hat, es prüft, wenn es hochfährt, einmal so ziemlich alle Sourcen, Quellen durch, von denen es sich ein Image ziehen könnte. Das heißt, es macht nicht nur DHCP und PXE, sondern es schaut auch, sitzt da irgendwas mit mir in IPv6 im Netzwerk? Und wenn's, selbst wenn es eine Link-Local-Adresse ist, schaut es, ob auf der Link-Local-Adresse ein HTTP-Server läuft und schaut, ob es sich davon ein Image ziehen kann mit irgendwie den 10 verschiedenen Dateinamen, mit MAC-Adresse, ohne MAC-Adresse und so weiter. Das heißt, die Installation von, ich kriege da noch einen Cumulus drauf, von, ich habe ein Uni, ist sehr angenehm, weil im Zweifelsfall stecke ich einfach meinen Laptop an, mache ich einen Python-HTTP.Server auf und schmeiße das Image dann in Ordner und passt, es bootet einfach irgendwie das Ding durch. Das ist, kriegt das irgendwie. Also es ist sehr flexibel. Ja, die offene Switch-Distribution generell. Man hat plötzlich eine vollständige Linux-Installation. Man hat in der Regel auch Root-Zugriff. Also wenn man keinen Root-Zugriff hat, dann kann man halt, weil es ist Open Source. Man hat die Möglichkeit von Modifikation. Man kann damit machen, was man möchte. Die Automatisierung freut sich, weil plötzlich verhält es sich wie ein Server. Man kann es verwalten wie ein Server. Man hat plötzlich alle Automatisierungsmöglichkeiten, die man vorher auf einem Server hatte, jetzt auf dem Switch. Und das Monitoring ist immer noch so ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, Switches machen Hardware-Offloading. Und weil ich Dinge in die Hardware schiebe, muss ich die Hardware monitoren. Und die Hardware monitort sich üblicherweise nicht über die gleichen Interfaces, wie ich so ein Linux monitore. Das heißt, RAM, CPU, Diskauslastung, System-D-Service-States super zu monitoren. Haben spezifisches Monitoring für, wie ist denn gerade die Auslastung von dem Interface? Nee. Gap-Filter dafür? Man kann ja auch einfach einen Prometheus-SNMP-Exporter jetzt auf dem Switch installieren und den Switch fragen, hey, liefern mir mal bitte die SNMP-Daten für Localhost, pack dann vor den SNMP-Exporter noch ein bisschen Authentifizierung dran und hab das, was ich sonst mit einem Prometheus haben könnte, ohne das SNMP-Zeug, das ich sonst rundherum bauen müsste. Also da gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten, wie das tatsächlich angenehmer wird. Generell, man kann die Expertise aber zumindest benutzen. Also wenn man Sys-Admins hat, können sich die plötzlich mit dem Switch auseinandersetzen. Wenn man Switch-Admins hat, die sich mit diesem Linux-Betriebssystem auskennen, das auf dem Switch läuft, dann können sie plötzlich auch dem Linux-Admin sagen, hey, wir müssen euch die Option in Linux setzen, damit dein Interface passend LACP macht. Das ist durchaus, gerade wenn man, also sowohl wenn man geteilte Teams hat, recht nett, weil die Teams plötzlich miteinander kommunizieren können und das gleiche Vokabular benutzen, alleine schon mal das. Andererseits, wenn man ein Team für alles hat, dann sind die Aufgaben ein bisschen einfacher zu verteilen, weil alle ein bisschen was von allem verstehen und nicht die eine Person, die sich mit Netzwerk auskennt und die anderen drei Leute, die Linux-Server machen, also das ist sehr angenehm, wenn die Infrastruktur ein bisschen homogener wird an der Stelle. So, dann spezifisch Cumulus. Cumulus als offen zu bezeichnen, ist ein bisschen fragwürdig aktuell. Nicht deswegen, weil es nicht mal offen war, sondern deswegen, wie der aktuelle Zustand ist seit der Übernahme von NVIDIA. Cumulus stammt ursprünglich von Cumulus, also Cumulus Networks. Die haben damals für Broadcom-Chips sich das Broadcom-SDK geholt. Das ist ein spezielles SDK, das besonderen Lizenzbestimmungen unterliegt. Wichtig, ein paar der Teile der Historie sind hier nicht 100% verifizierbar von mir, weil man findet einfach keine Informationen dazu. Ich kenne nur Leute, die mir sagten, dass das so ist. Effektiv Cumulus Networks dementsprechend gesagt, wir machen was für Broadcom. Mellanox meinte dann irgendwann, hey, wir haben auch Hardware, wir haben da auch kein Problem damit, wenn das Zeug offen ist. Und Cumulus Networks dann so, na gut, dann machen wir Cumulus für Broadcom und Mellanox. Dann hat NVIDIA gesagt, wir kaufen Mellanox. Ja, okay. Und dann hat NVIDIA gesagt, wir kaufen auch noch Cumulus. Und an dem Punkt hat Broadcom gesagt, ihr seid Direct Competitor von uns und ihr macht ein Betriebssystem für unsere Switches. Ihr benutzt bitte nicht mehr unser SDK. So oder so ähnlich soll es abgelaufen sein und deswegen gibt es Cumulus jetzt nur in älteren Versionen für Broadcom und die neueren Versionen ausschließlich für NVIDIA-Hardware über die Spectrum Series. Ja, so viel zur Historie. Es ist ein Debian drunter. Es ist aktuell, glaube ich, nicht ein Debian 10, nicht 11. Konfigurationsmanagement ist tatsächlich bei Cumulus nicht in Richtung, wir wollen Mellanox. Wir wollen Puppet, wir wollen Ansible, wir wollen alles Mögliche erlauben, sondern es geht relativ gut in Richtung, wir haben den NVIDIA User Experience Daemon, Es ist großartig, wenn das System hochfährt und man im Systemd-Log sieht, es ist halt das Konfigurationsmanager, es braucht ein bisschen länger zum Starten, deswegen sieht man gerne mal die Meldung, ja, Systemd, ich warte gerade auf den NVIDIA User Experience Daemon auf meinem Switch. Wenn der in 2,5 Minuten nicht läuft, dann drehe ich den ab. Hat für Lacher im ganzen Raum gesorgt bei uns damals. Aber ja, es ist die zentrale Konfigurationsinstanz, die Mellanox vorsieht, die NVIDIA vorsieht, dass man benutzt. Man muss sie nicht benutzen, aber es ist sehr angenehm, sie zu benutzen, muss ich tatsächlich sagen, weil sie konfiguriert unten drunter alle möglichen Tools. Also Free-Range Routing. Die Interfaces selber, es macht nicht ein bisschen Fancy Magic für alles mögliche andere rundherum. Also es kümmert sich darum, alle 10 Daemons oder so, die auf dem System laufen, so zu konfigurieren, dass sie das tun, was in der Konfiguration steht. Dabei unterstützt es auch das, was ich tatsächlich bei NVIDIA Onyx vermisst habe. Nimm bitte diese Konfiguration, schmeiß alles, was du vorher hattest, weg. Das ist so ein Feature von wegen, ich möchte, dass dieser Switch genauso aussieht und nicht nur die Interface-Konfiguration von vor 2 Monaten da drauf liegt, die jetzt nicht aktiv ist, aber die nicht auf dem einen Interface, das gerade nicht angesteckt ist, benutzt werden könnte, wenn man das anstecken würde. Sondern es unterstützt wirklich einen Replace-Befehl. Das persönliche Nitpick finde ich sehr gut. Ansonsten ist es YAML. Es hat aber auch eine API. Also gerade in den neueren Versionen geht es mehr in Richtung API. Das heißt, das Ding hat eine HTTP-API, über die man sagen kann, manchmal bitte euch das Feature an, manchmal die Config-Änderung und so weiter. Und ich habe munkeln gehört, dass eventuell durch eine gRPC-API dazukommen soll. Dann gibt es darauf noch SwitchD. SwitchD ist effektiv der Daemon, der früher halt Broadcom und Mellanox, jetzt die NVIDIA-Hardware mehr oder weniger alleine steuert. Das ist so die Application, die halt dann mit der Hardware spricht und anderes Zeug spricht mit dieser Applikation, damit das mit der Hardware spricht. So das Interface zur Hardware. Da ist sämtliche Magie drin, die so für Hardware-Unterstützung benötigt wird. Alles, was nicht Hardware unterstützt wird, läuft unter Cumulus generell dann plötzlich im User Space. Das heißt, selbst wenn ein Feature jetzt nicht in Hardware unterstützt wird, im Zweifelsfall fallbackt es dann auf die Software-Daemons. Also im schlimmsten Fall wird es ein bisschen langsamer, aber die Sachen, die in Hardware implementiert sind, sind halt die, die am meisten benötigt werden. Dementsprechend, es wird selten langsam. Dann kommen wir zu Sonic. Sonic ist das Produkt von Microsoft, weil irgendwie in der Sphäre, wenn man einer von den Großen ist, dann nimmt man nicht das, was die anderen gemacht haben. Einfach so, mag man nicht. Sonic ist, wie der QNAP, tatsächlich einfach ein Linux als Application-Plattform. Das ist nur die Runtime für, in dem Falle halt nicht ein fetter Blob, sondern diverse Docker-Container, die da drauf laufen, die Microservices anbieten, die eine zentrale Redis-Datenbank benutzen, um ihre Konfigurationsänderungen und Message Queue und was sonst noch da alles drauf läuft, zu nutzen. Und das läuft so. Das ist sehr interessant, dass es so läuft. Habe ich auf dem Switch nicht erwartet, dass ich das sehe, aber es tut genau das, was Microsoft möchte, und zwar eine dynamisch konfigurierbare Fabric. Die schreiben nämlich nicht, die verbinden sich nicht per SSH und führen ein paar Befehle aus, sondern die schreiben in die Redis-Datenbank. Alle Daemons bedienen sich aus der Redis-Datenbank und dann ist die Konfigurationsänderung innerhalb von 0,x umgesetzt. Das heißt, gerade in einer Infrastruktur, in der sich sehr schnell sehr viele Dinge ändern, aber trotzdem sehr viele Dinge konfiguriert sein müssen und nicht dynamisch geladen werden, ist das für Microsoft halt gerade der Punkt, ja, wir müssen effektiv mit der Applikation sprechen. Uns nützt es nichts, wenn wir mit der Hardware sprechen. Wir müssen mit einer Applikation sprechen, die fancy Dinge oben drauf tut. Und da ist dann die Hardware, das Hardware-Interface über das Switch-Abstraction-Interface. Das heißt, es kommt von den Herstellern, das Switch-Abstraction, der Switch-Abstraction-Interface-Treiber. Und dann wird unten drunter von dem Sonic dieser Treiber genutzt, um mit der Hardware zu sprechen. Und seitens Microsoft ist das, was als kommerzieller Support angeboten wird, effektiv der Support für die API, mit der man auf diesem Gerät spricht. Sobald man anfängt, an einem Linux selber rumzufuhrwerken, was da ist, nee, ist nicht. Also kein kommerzieller Support mehr. Es ist wirklich diese API, mit der man sprechen soll. Das ist halt eine gewisse Art Vendor-Login, wenn man sagt, man möchte Sonic benutzen, weil das für den eigenen Anwendungszweck gut ist und super passt. Okay, ja, klar, mach ich das, weil wenn es für euch passt, dann löst es euer Problem. Aber das ist halt ein massiver Vendor-Login, wenn man dann nicht mehr reguläres Linux benutzen kann, weil es halt nicht das Linux ist, das man benutzt, sondern die Applikation auf dem Linux. Im Vergleich dazu Dent, so, jetzt kommt der Witz an der Folie. Ich habe die Folie geschrieben nach der nächsten Folie und beim Schreiben dieser Folie festgestellt, effektiv ist es das gleiche wie die nächste Folie. Dent ist effektiv eine Distro, die einen aktuellen Linux-Kernel shippt und ein bisschen Netzwerktooling da drauf packt. Mehr ist es nicht. Es nutzt die native Linux-Hardware-Offloading-Sachen. Wie gesagt, nächste Folie. Mehr tut Dent an der Stelle nicht. Denn die nativen Linux-Treiber, insbesondere mit SwitchDev, unterstützen Layer 2 und Layer 3 Offloading. Das ganze SwitchDev-Zeug basiert auf dem Code der Linux-Bridges. Das heißt, wenn man in Bridges eh schon das ganze Mac-Learning und Ähnliches drin hat, kann man das auch einfach mehr oder weniger copy and paste und sagen, ja, wenn wir Hardware-Offloading machen, indem wir das Gleiche machen, indem nur der Teil, den wir dann tatsächlich machen, in Hardware rübergeschoben wird, nehmen wir einfach das Bridge-Interface und machen die Calls, die dann vorher in Software an irgendwelche internen Kernelstrukturen waren, an die Hardware. Das heißt, das Ding liefert nativ direkt VLAN-Awareness und Ähnliches mit, hat halt MAC-Adresse-Einträge, die von der Hardware an den Linux-Stack und umgekehrt propagiert werden. Das heißt, die Hardware ist mit der Software, im Idealfall natürlich, wenn die Treiber keine Bugs haben, im Sync und man kann einfach einen Linux benutzen und dann ist plötzlich alles schnell. Und der Traffic, der auf der Hardware direkt terminiert werden kann, also weitergeleitet werden kann etc., kommt einfach gar nicht am Linux-Kernel an. Damit spart man sich auch den Transfer mit CPU und so weiter, hatten wir schon die PCI-Lanes, weil es läuft einfach das in Hardware, was in Hardware laufen soll und alles andere kommt halt am Linux-Kernel an. Ja, beliebige Distro, aktueller Kernel. Marvell ist da sehr vorbildlich, was die Versionierung angeht. Also in einem GitHub-Repo haben sie sehr gut dokumentiert, welche Versionen, also welche Linux-Kernel-Versionen, welchen Treiber-Versionen entsprechen und welche Treiber-Versionen, welche Chips supporten und so weiter. Mellanox ist da, also Nvidia ist an der Stelle quasi genauso vorbildlich, bei denen läuft das halt einfach Punkt. Die müssen da nicht dran schreiben, ab welcher Version. Sobald der Mellanox 5-Treiber da ist, funktioniert es. Ist halt einfach schon ein bisschen älter. Marvell baut das quasi gerade erst auf. Ja, Konfigurationsmanagement. Nutzt, was ich immer hier machen möchte. Nutzt Configurity Switches manuell, macht Ansible drauf, Puppet, Salt, nix. Also vollkommen egal. Solange es ein Linux ist und solange es weiß, wie meine MAC-Adresse in den IP-Namers eintragt, passt, läuft. Da ist auch der USB-Slot tatsächlich relevant. Sobald ein Gerät einen USB-Slot hat, kann man nämlich selber plötzlich sagen, boote vielleicht mal von diesem USB-Slot und kommt von ONI weg. ONI ist persönlich, ich habe die Pipeline davon gesehen, was da benötigt wird, um das zu bauen. Ich bin nicht so begeistert von GCC6 oder was das war. Es war ein bisschen eine ältere Toolchain. Ich würde selber kein Image für ONI bauen wollen. Also es bringt ein bisschen Komplexität mit. Wenn ich das Ding direkt auf den Switch installieren kann, dann installiere ich es direkt auf den Switch. Deswegen, Switches mit USB-Port finde ich persönlich ganz nett. Ja. Das war so im Großen und Ganzen alles, was es so zu den Betriebssystemen selber gibt. Jetzt kommt die Glaskugel. Cloud. Dieses berüchtigte Wort Cloud, es kommt immer mehr. Gerade bei uns sehen wir allerdings eher die Private Cloud natürlich, weil HPC ist zwar schön und gut, aber wenn ich jetzt ein HPC-Cluster habe und daneben aber trotzdem nicht irgendeinen CI-Job laufen lassen möchte, habe ich plötzlich Infrastruktur für mein HPC-Cluster und für meine CI-Jobs und dann muss ich zwei Dinge pflegen und das ist so ein bisschen das ist ein bisschen unangenehm und gerade wenn man sagt, man hätte gerne Mandantenfähigkeit im Sinne von, wir haben unser Development-Team, die hätten gerne auch ein paar Ressourcen, aber die brauchen jetzt nicht den fetten HPC-Cluster. Das ist so, ja, vielleicht wäre sowas wie ein OpenStack ganz nett. So in die Richtung geht das halt langsam. SDN ist von der Cloud ein massiver Bestandteil, dementsprechend SDN kommt auch da langsam. Wir sehen im HPC, das ist kommt ein bisschen böse rüber, weil HPC ist halt immer ein paar Jahre hinterher. Die Hardware ist die neueste, aber was den Software-Stack angeht, muss man halt nicht auf das Neueste setzen, weil das, was jetzt schon 3 Jahre rum ist, hat abgestandene Treiber, es funktioniert alles. Der Cluster ist nicht mehr im Internet verbunden, warum sollte ich da modernes Zeug draufpacken? Verstehe ich vollkommen. Man sieht da jetzt so langsam den Shift ein bisschen mehr in Richtung Routing statt Switching, gerade wenn man sagt, man hat jetzt einen Cluster und man hat daneben vielleicht noch einen Cluster und möchte ein bisschen heterogene Infrastruktur nutzen, dann kommt halt das langsam. Gerade wenn man dann den Bump-Traffic ein bisschen gering halten möchte, also im Broadcast an und Unicast und Multicast-Traffic, damit man nicht sich eine komplette Layer-2-Domäne vielleicht über 2 Gebäude verteilt voll spammen möchte und so weiter. was da nett mit rausfallen könnte während der Migration von Workloads zur Laufzeit. Also gerade wenn man sich ein paar der Job-Management-Systeme ansieht, ist es halt nicht so einfach zu sagen, diesen Job bitte auf eine andere Kiste schieben, weil spätestens bei der Netzwerkkommunikation ganz viel auf die Beine fallen würde, wenn man jetzt ein MPI darunter hat und dem MPI sagen müsste, du hast jetzt eine andere IP und manchmal bitte, ist halt nicht ganz so einfach, ist halt trotzdem komplexer Technologie-Stack. Und wenn man da noch eine IP-Adresse mit rübernehmen könnte, wenn man das Ding migriert, wäre halt schon ganz nett. Ja, auch wenn es keine VMs werden, weil das ist ein bisschen zu viel Overhead dann meistens. Was bringt die Zukunft in puncto Hardware? Naja, also Flashspeicher wird günstiger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst auch in Consumer-Geräten ein bisschen mehr Flashspeicher finden, damit wir vielleicht durch ein ganzes Betriebssystem und nicht nur ein Kernel und eine Busybox-Binary draufpacken können, wäre ganz nett und sehe ich tatsächlich auch kommen. Im HPC-Bereich werden wir einfach schneller, und zwar sehr viel schneller. Also wenn wir an die Nvidia Spectrum 4-Serie denken, bei der Archon G kommen sollen, ist das halt so, das läuft nicht mehr über die PCI-Lanes zur CPU, das geht halt einfach nicht. Das heißt, wir werden auch mehr Hardware-Offloading sehen an der Stelle. Wir werden besser. Also im Sinne von, wir offloaden mehr in die Hardware, gerade wenn es um EVPN, OVS und IPv6 geht. Ja, ich habe hier IPv6 durch draufstehen, das ist, sage ich nicht mehr dazu. DPUs, wie gesagt, gerade mit Nvidia Bluefield oder ähnlichen Produkten, ist halt sehr angenehm, wenn man IaaS macht, dass man plötzlich den Switch quasi in den Server reinsteckt und nur einen Port über PCI durchreicht. Das hat große Vorteile und ist sehr angenehm tatsächlich für die Verwaltung, gerade wenn man eine Trennung hat zwischen die Leute, die die Computerressourcen verwalten und die Leute, die das Netzwerk verwalten. Also IaaS-Bereich halt hauptsächlich. Im Software-Stack, naja, ich zitiere Jim Thompson von PFSense. We have a goal of being able to forward with packet filtering at rates of at least 14.88 megapackets per second. This is line rate on a 10G interface. There is simply no way to use today's FreeBSD or Linux in kernel stacks for this type of load. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, einfach die nativen kernel stacks zu benutzen, um diese Bandbreiten, also 10G schon, wir sprechen aber bei unserem HPC-Bereich von 400 bis 800 G, einfach in den regulären Stacks zu betrachten. Das heißt, wir brauchen mehr Hardware-Offloading, es wird mehr Hardware-Integration geben, mindestens Marvell und Nvidia sind da vorne mit dabei und ich finde es sehr lobenswert, dass einfach die Treiber dafür im Mainline-Linux-Kernel-Tree landen und nicht, hey, wir haben noch so ein Extra-Repo oder ähnliches, es sind einfach Treiber dafür da. Man startet das Linux und das Linux weiß, wie es diese Switch-Chips anspricht. Fertig. Dann übrigens verbaut Mikrotik Marvell-Chips in den Geräten, wenn man sich die neueren Mikrotik-Geräte ansieht, die zwar trotzdem noch aktuell unleistbar sind, weil Switches aktuell unleistbar sind, also für Consumer, dann sieht man, dass da tatsächlich die Marvell-Switch-Chips verbaut werden, die tatsächlich auch das Hardware-Offloading voll können. Dementsprechend, wenn man diese Switches hätte, könnte man auch ein Linux draufpacken und einfach Switch-Shift selber sprechen, für die, die Interesse daran haben. Dann EVPN und andere Protokolle. EVPN ist BGP und VXLAN mit ein bisschen mehr Inhalt in BGP als einfach nur die IP-Adressen für das, was VXLAN benötigt. Dementsprechend sehen wir auch aktuell im Softwarebereich, dass sich ein bisschen Routing-Stack noch zusätzlich intern weiterentwickelt. Persönliche Meinung wäre, es wäre ganz nett, wenn sich der Routing-Zoo mit Zebra, Quagga, Bird und FRR mal so ein bisschen wieder... Ich schaue mir den Linux-Stack an, was ich da an Routing brauche und sehe einfach vier verschiedene Daemons und weiß nicht, welchen davon ich nehmen soll. Also es wäre ganz nett, wenn sich da ein bisschen was herauskristallisieren würde oder vielleicht ein paar Merges stattfinden. Persönliche Meinung. Und wir sehen MTLS tatsächlich aktuell im Kubernetes-Bereich sehr stark. Wir sehen MTLS sogar an anderen Stellen kommen. Also Mutual TLS, so Authentifizierung mit beidseitigen Zertifikaten. Es gibt ja schon IPsec-Offloading. Es würde mich nicht wundern, wenn in nächster Zeit auch sauberes MTLS-Offloading für gerade solche Workloads noch dazukommt, was halt gerade Leute, die Kubernetes betreiben, eventuell betreffen könnte. Was sehen wir im Enterprise-Bereich? Naja, große Hersteller stehen für Verlässlichkeit, also in gewisser Weise. Heißt an der Stelle allerdings, Unternehmen bauen auf etwas, was jetzt nicht in 2 Monaten plötzlich nicht mehr existiert. gerade wenn jetzt Nvidia Cumulus besitzt und Nvidia Mellanox besitzt, heißt es mit Nvidia etwas sehr Großem, wird wahrscheinlich nicht demnächst plötzlich einfach mal so die Netzwerkreihe umfallen. Das, Leute, die das kaufen im Businessbereich, freuen sich darüber, wenn der Hersteller auch in 2 Jahren noch existiert. Gerade auch, wenn man kommerziellen Support hat. Und der kommerzielle Support an der Stelle ist tatsächlich relevant, wenn man halt irgendwie durch Ausfallsgarantien benötigt oder Liefergarantien benötigt, ist das eine Sache. Und da sehen wir gerade, dass Cisco massiv an Land verliert und Nvidia dahingehend an Land gewinnt, weil einfach Nvidia nicht nur Hardware liefert, sondern Expertise auch dabei hat und mit teilweise halt über Partner dann, also quasi Third Party, durch die Expertise mitliefern kann, aber es halt Leute gibt, die sich um den Kunden kümmern. Also wirklich aus Business-Perspektive, da ist nicht jemand, der mir Hardware verkauft und danach sich nie wieder blicken lässt, sondern ist jemand, der verkauft mir Hardware. Und wenn ich dann eine Frage zu dem Software-Stack da drauf habe, kriege ich eine Antwort. Also Nvidia hat auch in Cumulus eingebaut entsprechendes Reporting mit, dumpe mal quasi die Switch-Config und mache dann ein Support-Ticket draus. Und dann sage ich im Support-Ticket nur mehr, das ist mein Problem und die 2 Dumps von den 2 Switches sind drin. Und dann antworte mir Nvidia mit, hast du ein Typo in Zeile 3 gemacht? Oder antworte mir mit, das ist ein Implementationsbug, das und das Ding in der Kombination funktioniert noch nicht, das müsstest du aktuell mit dem Workaround benutzen. Das ist Expertise, die, wenn mir das bei Cisco passiert, dann greife ich tief in die Tasche, bis ich das Problem gelöst habe. Deswegen, Cisco verliert gerade an Land und Nvidia gewinnt da einiges. Und wir sehen das tatsächlich auch im HPC-Bereich. Leute mögen das, wenn sich Hersteller um ihre Kunden kümmern. An der Stelle, wir sehen das auch noch mal in der anderen Perspektive mit, wenn wir über die Betriebssysteme reden. Es gibt da sowas, das nennt sich Debian oder Fedora, also die so große Linux-Distros, die kümmern sich ja auch in gewisser Weise um ihre User und lassen die nicht einfach an ausgestrecktem Arm verhungern. Also manche tun das, andere nicht. Dementsprechend sehen wir da auch tatsächlich, dass Linux als Plattform, die länger weiter existieren wird, also die Distros, die als Plattform länger weiter existieren werden, für einige Business-Use-Cases als valide Alternative zu, wir gehen zu einem großen Hersteller, weil wir wissen halt, Debian benutzen wir auf unseren Servern, wir wissen, dass das nicht demnächst wegbrechen wird, warum also nicht auf den Switches benutzen? Und gerade im Punkt Skalierbarkeit sehen wir auch noch, niemand muss wie Microsoft skalieren, also Amazon und Google vielleicht, aber niemand, den wir als Kunden hätten, müsste wie Microsoft skalieren. Unternehmen sagen trotzdem gerne, sie würden gerne wie Microsoft skalieren können, wenn sie es denn müssten. Dementsprechend, es tut sich da in gerade dem Bereich auch sehr viel mit den Technologien, die von den Großen kommen. Wenn man an neue Routing-Protokolle wie Rift oder ähnliches denkt, alle schauen das an und wollen es haben, ob sie es brauchen oder nicht. Es wird also dementsprechend einfach kommen, ob wir es wollen oder nicht. Einen großen Dank an das Tooling, das ich benutzt habe, also Pandoc, LaTeX und LaTeX Beamer und PDF-PC, muss man auch mal gesagt haben. Die Open-Source-Software ist doch sehr nett. Für alle, die die Präsentation haben wollen, die mich beruflich oder privat erreichen wollen, ich habe vergessen dazu zu schreiben, der unterste Link ist auch nur IPv6-only. Der Talk direkt nach meinem für IPv6 wurde leider gecancelt, ansonsten hätte ich gesagt, bleibt einfach sitzen, wenn ihr das euch nicht habt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, dann gerne jetzt fragen.
Genau, vielen Dank. Und wir würden jetzt in die Fragerunde übergehen.
Ich versuche es mal ganz laut.
Ich wiederhole es, oder Benedikt wiederhole es. Genau. Ja.
Frage zu deiner Einschätzung von Linux und Broadcom-Chipsätze, insbesondere Trident und Tomahawk. Wie sieht es da aus? Und dann im Anschluss dazu vielleicht Dent und Open Source, EVPN Multihome, kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Die erste Frage war Linux und Broadcom. Da sehe ich halt aktuell nur die Nvidia-Perspektive drauf und dort ist das jetzt halt aufgrund dessen, dass Broadcom SDK nicht mehr ist, einfach in der alten Cumulus-Version durch und die neueren sind halt nur für Spectrum. Das ist so, Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Wir haben einfach, also ich habe beruflich nicht mit Broadcom zu tun und bin persönlich dankbar darüber, dass ich mir das nicht antun muss. Es tut mir wirklich leid für alle, die das gerade auf dem Tisch haben. Kann ich leider nicht viel dazu sagen. Die zweite Frage war Dent und EVPN Multihoming und ähnliches. Hatte ich noch nicht das Vergnügen. Es müsste theoretisch möglich sein, die letzte Aussage, die ich von unserem sehr kompetenten NVIDIA-Ansprechpartner bekommen habe, wie Cumulus das intern macht, ist, naja, also theoretisch die zwei, drei Patches, die man benötigt für FRR in FRR reinpatchen, dann die Custom FRR-Version in Production laufen lassen und dann müsste das ja eigentlich alles gehen. Halte ich persönlich für ein bisschen Aua, aber geht. Wie gesagt, wir haben eine sehr starke Tendenz in Richtung NVIDIA. Ich kann dann schlecht über die Konkurrenz lästern, wenn ich mit der Konkurrenz nichts zu tun habe. Tut mir leid an der Stelle.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, ja.
Hier vorne.
Ich habe jetzt die Broadcom-Perspektive. Broadcom und Sonic für den Herrn vor mir. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Sonic hat leider sehr, sehr schlechten Broadcom-Support mitgebracht. Da fehlen teils Plattformdefinitionen für Hardware-Plattformen von Acton oder Dell, die es halt nur unter NDA von Broadcom in einer eigenen Broadcom-Distribution gibt. Aber wenn man die Distribution von Broadcom dann einmal hat, die haben mehrere hundert Entwickler, die tatsächlich nur an der API arbeiten und alles schön NDA und eingekreist halten. Also wenn man die Distribution NDA hat, funktioniert es gut, aber sonst kann man es vergessen.
Aua.
Okay, gut, schön. Weitere Anmerkungen, Fragen? Dann an der Stelle nochmal vielen Dank. Der Anschlussvortrag fällt leider aus. Das heißt also, wir werden den Raum jetzt hier abschließen. Und schauen Sie doch mal in die anderen Vorträge rein. Ansonsten schon mal guten Hunger.